Ich freue mich, mal wieder hier unter uns, unter euch zu sein. Ich habe heute eine Predigt überschrieben mit Gott sagt, ich will. Ich habe einen Extrakt praktisch auf diesem Zettel, der liegt da hinten, falls er nicht schon die Runde gemacht hat. Und das ist jetzt keine Inhaltsangabe und auch man kann das da nicht so sagen, ablesen, aber es sind hier vier Sätze drauf, die mir so in diesem Jahr sehr viel zu sagen hatten. Ich bin ja nun schon so ein paar Jahre mit Jesus unterwegs, ich sage das mal mit einer großen Bescheidenheit und habe auch sehr viel erlebt und ich wollte heute mal das zusammenfassen, was mir so in den letzten Jahren wichtig geworden ist. Ich hole dabei nochmal sehr weit aus, fange nochmal bei Adam und Eva an. Wir lesen auf den ersten Seiten der Bibel, 1. Mose 3, ein Text, den wir alle wahrscheinlich fast auswendig kennen. Die Schlange war listiger als alle Tiere des Feldes, die Gott der Herr gemacht hatte. Sie sprach zu der Frau, sollte Gott wirklich gesagt haben, dass ihr von keinem Baum im Garten essen dürft? Da sprach die Frau zur Schlange, von der Frucht der Bäume im Garten dürfen wir essen, aber von der Frucht des Baumes, der in der Mitte des Gartens steht, hat Gott gesagt, esst nicht davon, rührt sie auch nicht an, damit ihr nicht sterbt. Da sprach die Schlange zur Frau, keineswegs werdet ihr sterben, sondern Gott weiß, an dem Tag, an dem ihr davon esst, werden euch die Augen geöffnet und ihr werdet sein wie Gott und werdet erkennen, was gut und böse ist. Und die Frau sah, dass von dem Baum gut zu essen wäre und dass er eine Lust für die Augen und ein begehrenswerter Baum wäre, weil er weise macht. Und sie nahm von der Frucht und aß und sie gab auch ihrem Mann, der bei ihr war, und auch er aß. Das war doch eine Verheißung, ihr werdet sein wie Gott und werdet selbst erkennen, was gut und böse ist. Sie haben nicht nur selbst erkannt, sie haben auch danach definiert, was gut und böse ist. Und wir erleben das im Augenblick ja auch wieder, dass in der Welt definiert wird oder auch bei uns definiert wird, was gut und böse ist. Die Hauptfolge der Sünde war die Trennung von Gott. Aber die Nebenwirkung war, fähig zu sein, zu bereuen. Gott schmeißt sie nicht einfach aus dem Paradies, sondern sagt, was habt ihr getan? Und wir kennen alle die Folge davon. Und der Adam sagt dann, die Frau, die du mir gegeben hast, die gab mir und da habe ich gegessen. So anders, ich konnte eigentlich nicht anders. Er selber war aber dabei gewesen. Die Frau war offensichtlich leichter zu verführen, aber der Mann kann sich nicht rausreden, er hat ja zugestimmt. Die anderen sind schuld, ist das bewährte Prinzip seitdem. Ich bin ja eigentlich nur Opfer. Aber Gott hat sich darauf nicht eingelassen. Der Mensch war Teil der Schöpfung. Er war nicht der Souverän. Später wird David in einem Psalm sagen, in Psalm 8, was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst? Du hast ihn ein klein wenig niedriger als die Engel gemacht. hast ihn mit Herrlichkeit und Ehre ausgestattet. Aber er hat ihn zum er hat ihn zum Herrscher über die ganze Schöpfung eingesetzt. Aber er war nicht der Herr über den Kosmos, nicht der Herr über das Gute und Böse. Das Resultat ist, der rebellische Mensch, der sich von Gott nichts sagen lassen will, findet sich nicht als ein freier Mensch wieder, sondern als Sklave in seinem Raum, den er als Freiraum definieren wollte. Besonders wird das deutlich, wenn er sich in ein Leben begibt, das man als exzessiv beschreiben könnte, etwa bei Alkohol, Drogen, Sex, Vergnügen, aber auch bei gesellschaftlich anerkannten Befindlichkeiten, wie soll ich mal sagen, Aktivitäten wie Arbeit, Wissenschaft und Sport und Kunst. Überall, wenn der Mensch sich selbst verwirklichen will, schafft er seinen eigenen Gott. Und das macht nicht nur den Umgang mit Gott schwierig, auch den Umgang mit uns Menschen, sage ich mal so. Gott hat sich das eigentlich anders gedacht. Und in der Neuzeit ist das nochmal viel interessanter geworden und exzessiver geworden. Es gibt, seit 300 Jahren ja eine Aufklärung und seit 150 Jahren oder 200 Jahren eine Aufklärung auch in der Theologie und vor allen Dingen in der Philosophie sagen uns die Namen Feuerbach und Nietzsche wahrscheinlich allen etwas. Und es gibt mehrere Bände von Nietzsche in den 80er Jahren des 19. Jahrhunderts verfasst, Die fröhliche Wissenschaft. Und in diesem Buch sagte er, ich zitiere mal jetzt frei, Menschen freuen sich, dass wir Gott losgeworden sind. Er sagt auch, wir haben ihn getötet. Aber jetzt wird alles das einstürzen, was auf ihm aufgebaut war, was auf diesem Glauben an den einen Gott aufgebaut war. Und es wird zusammenbrechen, die europäische Moral. Und die Folge davon, eine lange Fülle von Abbruch, Zerstörung, Untergang, eine Verdüsterung und Sonnenfinsternis, derengleichen es wahrscheinlich noch nicht auf Erden gegeben hat, sagt der Atheist Nietzsche. Es wird alles zusammenstürzen. Die Welt ist unregierbar geworden, hat am Ende seiner Berufstätigkeit Peter Scholl-Latour gesagt, den ich für einen der prominentesten und glaubwürdigsten Journalisten des 20. Jahrhunderts. Ich glaube, das war ja wirklich. Die Welt ist unregierbar geworden und wir erleben das ja, jede neue Regierung verspricht was und die alte Regierung stellt fest, wir können wählen, wen wir wollen, es ändert sich eigentlich nicht viel. Weil wir alle dem Gesetz unterworfen sind, wenn wir uns von Gott abgewandt haben, haben wir die Basis für unser gemeinsames Leben verworfen und die kann man durch Regelungen in der Gesellschaft nicht ersetzen. Ich habe mal nachgefragt bei KI, hat gesagt, im letzten Jahr wurden insgesamt 83 Gesetze vom Bundestag verabschiedet. Und ich kann mir vorstellen, dass das kein besonders hohes, auch kein niedriges, also wenn man das mal zurückrechnet, dann kann man sagen, in den letzten 12 Jahren 1000 Gesetze. Wer von uns hat den Eindruck, es ist in diesen 12 Jahren besser geworden? Also ich kann das nicht feststellen. Gott überlässt den rebellischen Menschen seinem Willen und auch seiner Schuld und seinem Desaster. Und dann hat er sich ja ein eigenes Volk erwählt, von dem Petrus schreibt im ersten Brief: Ihr seid das auserwählte Geschlecht, die königliche Priesterschaft, das heilige Volk, Gottes Eigentum. Sagt er den Christen. Aber es ist im Grunde das, was Gott dem Volk Israel auch sagte. Und Gott gab diesem Volk ein Gesetz, die 10 Gebote, und dieses Gesetz beginnt praktisch mit einer Präambel, so nenne ich das mal: Ich bin der Herr, dein Gott, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Ich bezeichne das mal als einen Aufruf zu widerrufen, diesen alte, Jahrtausende vorher formulierte: Wir wollen selber unsere Götter sein, wir wollen entscheiden, was gut und böse ist. Gott sagt: Widerrufe das. Und wer es nicht widerruft, der lebt sein altes Leben. Und es ist der Kontrapunkt zu dem: Ich bin mein eigener Gott, was wir ja überall in unserer Gesellschaft auch, man kann es ja täglich hören: Sieh zu, dass du dein eigenes Leben liebst, sieh zu, dass du dich verwirklichst, sieh zu, dass du das nicht zu kurz kommst, lass dir von niemand etwas sagen, und wir kennen das alle. Gott gibt hier ein Gebot, und er weiß, dass das von den Menschen nicht zu halten ist. Deshalb gibt es das Opfer, eine Priesterschaft, zu der soll ein Mensch, der gesündigt hat, hingehen, ein Opfer nehmen, der Priester soll das Opfer bringen, und wenn der Mensch bereut, soll er ihm die Vergebung zusprechen, und er kann sozusagen ohne Sünde entlassen werden. Aber das Problem dabei ist, dass er der Alte bleibt. Das Prozedere ist natürlich Reue, Bekenntnis, aber er wird wieder sündigen. Gott hat das Volk Israel aufgefordert, diese Gebote zu halten und sich ihm anzuvertrauen und zu glauben. Zunächst mal Mose, Aaron, die Priester, aber auch das ganze Volk. Dieses Vertrauen ist es das, was die Qualität des Glaubens ausmacht. Im Lateinischen gibt es zwei Wörter für Vertrauen oder für Glauben. Einmal credere und einmal fidere. Und bei diesem credere, wir kennen das von Credo oder Kredit, da ist das auch drin, Vertrauen, geht es um einen schon sehr festen Glauben. Ich vertraue jetzt auf etwas, ich verlasse mich darauf. Aber es geht auch darum, dass wir das lernen müssen, dieses Vertrauen. Ich habe schon mal hier gepredigt über 2. Chronik 16, weil das für mich ein sehr wichtiger Vers war. Da heißt es, mal gucken, ob ich das hier finde, müsste ich eigentlich, 2. Chronik 16, da heißt es: Die Augen des Herrn durchstreifen die ganze Erde, um sich an denen mächtig zu erweisen, deren Vertrauen ungeteilt auf ihn gerichtet ist. So ähnlich müsste es da eigentlich stehen. Deren Vertrauen ungeteilt auf ihn gerichtet ist. Das ist ein Wort, was der Prophet Hanani dem König Asa sagte, einem König über Juda. Und hier, ich weiß nicht, wahrscheinlich wird das auch noch da drin sein. Und dann sagt er zu ihm, du hast töricht gehandelt. Und zwar ist Folgendes passiert. Der König Asa, von dem heißt es, dass er 35 Jahre lang Gott vertraut hat, dem Allen. Und dann wird er überfallen von dem König von Israel. Und was tut er? Er wendet sich an den König von Damaskus, von Aram oder an dir. Und er nimmt den Tempelschatz und den Schatz aus dem Königshaus und versucht da diese angeheuerte Armee zu finanzieren. Und der König von Israel wendet sich ab. Und dann kommt der Seher Hanani, wie er da heißt, zu Asa und sagt ihm dieses Wort. Die Augen des Herrn durchstreifen die ganze Erde, um sich mächtig zu erweisen an denen, deren Vertrauen ungeteilt auf ihn gerichtet ist. Du hast töricht gehandelt. Er hatte sich jetzt an den König von Damaskus, also an den syrischen König gewendet und um Hilfe gebeten und nicht wie in den 35 Jahren vorher an seinen Gott gewandt. Das ist auch eine bittere Erkenntnis. Der ist der 35 Jahre, heißt es, hat er das getan. Und dann im 36. Jahr plötzlich weiß er nicht mehr, sich zu helfen, als den ganzen, was er noch an Vermögen hat. Sogar den Tempelschatz nimmt er und sendet an den König von Syrien und sagt, komm, hilf mir. Nichts kann uns davor bewahren, in eine Versuchung zu geraten. Und wohl, wenn wir Menschen haben in unserer näheren Umgebung, die dann in der Lage sind zu sagen, tu das nicht. Übrigens, diesem Seher Hanani, wir können das in 2. Chronik 16 nachlesen, dem ist es nicht gut gegangen. Der König hat ihn dann erstmal inhaftieren lassen, wenn wir sagen, früher hieß das in den Kerker werfen. Er war nicht amüsiert darüber, was er ihm jetzt sagte. Gott will, dass wir ihm vertrauen. Und er weiß selber, er muss uns verändern. Und dazu lese ich jetzt nochmal einen Text, der so ein bisschen aus den ganzen prophetischen Schriften hervortritt. Praktisch, ich würde mal sagen, sowas wie eine ganz wichtige Botschaft dieser prophetischen Schriften darstellt, nämlich aus dem Hesekiel-Buch, Kapitel 36, die Sätze 25 bis 27. Den 24, den habe ich hier weggelassen, da heißt es nur, ich will dich in das Land zurückführen, aus dem du kommst. Und dann heißt es hier, ich bitte mal auf die Aussprache, auf den Satz zu achten, auf die Diktion, sage ich mal. Dann will ich reines Wasser über euch sprengen, damit ihr rein werdet. Von allen Befreckungen und von all eurem Götzendienst will ich euch reinigen. Ich will euch ein neues Herz verleihen und euch einen neuen Geist geben. Das steinerne Herz will ich aus eurer Brust herausreißen und euch dafür ein Herz von Fleisch verleihen. Ich will meinen Geist in euer Innerstes geben und will solche Leute aus euch machen, die nach meinen Satzungen wandeln und meine Weisungen beachten und tatsächlich ausführen. Ich will In diesen drei Sätzen steht sechsmal ich will, sagt Gott. Ich will. Ich will jemanden aus dir, Joachim oder Hartmut. Ich will einen Menschen aus dir machen, dem es eine Freude ist, das zu tun, was Gott gefällt, was mir gefällt. Dem es nicht eine Last ist, oh Mann, sondern ich will solche Menschen aus euch machen, die nach meinen Satzungen leben. Neutestamentlich, und jetzt komme ich zum zweiten Teil, Gottes Plan B, sage ich mal, obwohl der auch schon Plan A war, aber Plan B ist Jesus. Ihr alle kennt, was in Johannes 3 steht. Ich werde es jetzt nur auszugsweise hier nehmen. Jesus muss einem führenden Gelehrten seiner Zeit sagen, es sei denn, jemand wird von Neuem geboren, es gibt keine andere Möglichkeit, Gott zu erkennen, in sein Reich zu kommen. Ich habe ja meine Geburt miterlebt, aber ich weiß nicht mehr, wie das war. Wir alle wissen, dass für eine Frau die Geburt schmerzhaft ist, für ein Kind vielleicht auch, ich weiß das gar nicht. Manchmal gibt es auch Kaiserschnitte ich kann mir das schon vorstellen, aber ich weiß das auch nicht mehr. Aber es muss jemand von Neuem geboren werden, und diese Geburt geschieht durch Gott, durch Jesus, durch den Heiligen Geist. Wir wissen, es hört sich so an, niemand kann etwas dafür, dass er geboren wurde. Aber es ist nur die eine Seite der Wahrheit. Du hast ja eben auch, war das jetzt so, Johannes 1 zitiert, die ihn aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden. Ich weiß jetzt gar nicht, oder habe ich das heute Morgen gehört? Das weiß ich da schon gar nicht mehr. Dort wird gesagt, es ist etwas Aktives. Jeder von uns kann Gott suchen. Und es gibt, glaube ich, keine Verheißung, die so sehr mit einer Zusage auf Erhörung ausgestattet ist, wie die: Wer Gott sucht, wird ihn finden. Wer ihn von ganzem Herzen sucht, wem nur daran liegt, ich möchte Gott kennenlernen. Ich habe das selber auch erlebt, das habe ich wahrscheinlich schon mehrmals hier erzählt. Dann sagt Jesus anschließend zu diesem Mann, ich zitiere nochmal jetzt drei Sätze, die ihr auch alle kennt: So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Denn Gott sandte seinen Sohn nicht, um die Welt zu richten, sondern zu retten. Wer an den Sohn Gottes glaubt, hat das Leben. Wer an den Sohn Gottes nicht glaubt, hat das Leben nicht. Das heißt, jetzt gibt es eine neue Bedingung. Ich sage das Wort mal etwas in Anführungsstrichen, Bedingung, für diese Errettung, nämlich den Glauben, von dem wir einmal sagen, der ist ein Geschenk, und zum anderen sagen, er ist das, was Gott verheißen hat: Wenn du ihn suchst, wirst du ihn finden. Also es ist etwas Passives und ist etwas Aktives dabei. Jesus rettet, er vergibt Schuld. Ich habe etwas Probleme, wir haben ja eben gesungen, mir mal zu, zertritt all meine Schuld. Das hört sich so an, als würde er das für alle tun. Und tatsächlich kam ja Jesus, um die Schuld der ganzen Menschheit zu tragen. Aber die einen profitieren davon und die anderen nicht. Besonders deutlich wird das in einer Szene, die uns auch berichtet wird in den Evangelien. Am Kreuz werden ja zwei Verbrecher mit ihm gekreuzigt. Und von denen heißt es, dass sie eher spotten, aber der eine von dem heißt es, er wendet sich dann an Jesus, gedenke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Dieser hat, er weist seinen Kumpel zurecht und sagt, hör mal, du solltest das nicht sagen. Wir bekommen, was wir wert sind, aber der hat nicht böse gedacht. Und der wendet sich an Jesus und sagt, gedenke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Und was sagt Jesus? Heute wirst du mit mir mal. Der muss überhaupt nichts gut machen. Der hatte nicht mal mehr Zeit, irgendwelche Menschen um Vergebung zu bitten. Heute wirst du mit mir im Land. Was ist mit dem anderen? War Jesus auch für den gestorben? Ja, war er auch. Klar, wenn der auch gesagt hätte, gedenke an mich, hätte er auch Vergebung erlangen können, aber er hat es nicht getan. Du zertrittst all meine Schuld. Wem? Wessen Schuld? Dessen, der umkehrt und sagt, vergib mir. Und das ist, glaube ich, die große Herausforderung auch in der heutigen Verkündigung. Manchmal erlebt man eine Verkündigung von der Liebe Gottes ohne das Kreuz, ohne Schuld, ohne Reue, ohne Umkehr, ohne Gott liebt uns, ohne unsere Bedingung, ohne unsere Gegenleistung, keine Frage. Aber das wird nicht wirksam. Ich habe jetzt noch ein paar Gedanken nur. Gott gibt uns die Kraft zum Leben. Ich muss das jetzt etwas kürzen. Das wird im Gleichnis von das Jesus erzählt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wir sind eine Rebe, losgelöst vom Weinstock, ist praktisch tot. So sind wir tot, wenn wir von Jesus abgeschnitten sind. Durch den Heiligen Geist wird Christus Teil von uns. Paulus schreibt das im Kolosserbrief. Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Christus in euch. Die Bibel nennt viele Bilder und manchmal sind die nicht ganz deckungsgleich, man kann sie nicht in Übereinstimmung bringen. Ich möchte aber noch auf einen Sachverhalt eingehen, der in dem Epheserbrief steht und dort im zweiten Kapitel in 8 bis 10 formuliert wird. Aus Gnade seid ihr errettet worden durch den Glauben, dass nicht aus euch Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit kein Mensch sich rühme, denn wir sind seine Schöpfung erschaffen in Christus zu guten Werken, die Gott vorher bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln oder leben sollen. Das Geheimnis des göttlichen Lebens besteht, Jesus zu folgen, der seinen Jüngern versprach, immer bei ihnen zu sein. Ein Mentor möchte ich ihn nennen. Ich habe ihn wahrscheinlich schon mehrfach hier genannt, das ist Oswald Chambers. Und er sagte mal, nichts unter dem Himmel ist einfach, außer unserer Beziehung zu Gott auf der Grundlage der Erlösungstat Jesu Christi. Du brauchst nur Vertrauen, wie ein Kind seinen Eltern vertrauen. Jesus bezahlte mit seinem Leiden am Kreuz für unsere Bosheiten, für unsere abgrundtiefe Sündhaftigkeit, sodass er vergibt, wenn wir umkehren und um Vergebung bitten. Er erlöste uns von einem Leben, wie es unsere Vorfahren seit Beginn der Menschheit gelebt haben, Rebellion gegen Gott. Und diese Rebellion ist auch gegen Eltern gerichtet, gegen Kinder, gegen Ehepartner, gegen Nachbarn und Arbeitskollegen, sogar gegen Geschwister in der eigenen Gemeinde. Wer diese andere Seite des Menschen etwas kennenlernen will, dem empfehle ich einmal den zweiten Korintherbrief sehr gut zu lesen, also zu studieren. Es ist interessant im Unterschied zum ersten Korintherbrief, dass darin in drei Kapiteln, nämlich im Kapitel 4, in Kapitel 6 und in Kapitel 11, zählt Paulus seine Leiden auf. Und in 11 tut er das ausführlich. Da schildert er Leiden materieller Art. Er beschreibt seine Gefahren, die ihm drohten auf seinen Reisen. Gefahren unter Räubern schreibt er, in der Wüste, auf dem Meer. Und dann sagt er etwas, was mich mal zutiefst getroffen hat: Gefahr unter falschen Brüdern. Und ich glaube, wir können das nicht so beurteilen mit den falschen Brüdern, wie vielleicht der Paulus das konnte. Ich wehre mich dagegen, einen Menschen als falschen Bruder zu bezeichnen. Aber ich kann nicht umhin zu bekennen, dass ich auch von manchen schon enttäuscht worden bin. Und noch zuletzt, es bleibt ein Geheimnis, warum diejenigen, die Gott von Herzen dienen wollen, viel leiden müssen. Wir hören das von unseren Geschwistern, die in Ländern leben, denen sie verfolgt werden. Sie versuchen doch nur Gutes zu tun und werden dennoch verfolgt. Ich habe in dieser Woche ein Video gehört, wo davon die Rede ist, dass jährlich in Nigeria etwa 10.000 Christen ermordet werden. Ist bei uns keine Nachricht wert. Auch das ist ein Tatbestand. Ja, und dann vielleicht noch etwas zu diesem Leiden. Und vielleicht hat der eine oder andere von euch auch schon so ein Leiden gefragt. Es kann ein körperliches Leiden sein, es kann ein seelisches Leiden sein oder auch ein geistliches Leiden. Und ich denke, diese geistlichen Leiden sind vielleicht die schlimmsten oder schwersten, jedenfalls für einen Christen. Und ich möchte schließen mit einem Zitat aus dem 2. Korintherbrief, Kapitel 12. Wegen der außerordentlichen Größe der Offenbarung ist mir auch, schreibt Paulus, damit ich mich nicht überhebe, ein Dorn ins Fleisch gegeben, ein Engel Satans, der mich mit Fäusten schlägt oder schlagen muss, damit ich mich nicht überhebe. Dreimal habe ich um seinetwillen den Herrn angefleht, er möchte von mir ablassen, doch der Herr hat mir gesagt, meine Gnade genügt dir, denn meine Kraft gelangt in der Schwachheit zur Vollendung. Alle Vorbilder im Glauben haben viel gelitten. Es mag das ein Trost sein, und wir singen Lieder, von denen wir die Größe Gottes preisen und auch was er uns als Gaben gegeben hat und Geschenke und sowas alles, was ja alles richtig ist. Aber falls es uns anders ergeht, sollten wir auch nicht fragen, was stimmt eigentlich nicht mit mir? Natürlich muss ich auch meine Haltung den Menschen und Gott gegenüber überprüfen, aber vielleicht ist es auch nur das, dass Gott uns demütigt. Hier schreibt Paulus, damit ich mich nicht überhebe. Der Prophet Hesekiel musste diesem Volk sagen, im Namen Gottes, durfte ihm sagen, muss ich sagen, ich will euch ein neues Herz geben, sagt Gott. Aber das alte Herz muss herauskommen. Und wenn du dieser Herzplantation nicht zustimmst, passiert das auch nicht. Ich kann nur Mut machen, es gab mehrere Jahre in meinem Leben, da habe ich mich gefragt, wer ich eigentlich bin und ob ich überhaupt noch Christ bin und so weiter. Und das waren Jahre voll Zweifel. Und ja, wenn Gott mit dir einen Weg geht, dann ist das keineswegs so, jeden Tag ist Happy Day und so, wie soll ich sagen, so alles easy und alles gut. Kann es auch sein, es muss nicht immer nur schlecht sein, aber falls es so nicht ist, Jesus kam und hat uns erlöst und er nimmt uns mit hinein in diese Erlösung. Ich habe hier einen Zettel, was das Leben mich lehrte, braucht ihr mir nicht wiedergeben. Okay.